Wie gesagt, soll es um die Kapitel 12 bis 16 gehen im Römerbrief. Nun, das ist als Thema angegeben oder als Text des Themas. Ich will nicht versprechen, den ganzen Text bis zu Ende durchzusprechen. Ich hoffe, Sie erwarten nicht zu viel. Man könnte natürlich auf verschiedene Art und Weise durch diese Kapitel gehen. Ich könnte Ihnen einen sehr schnellen Spaziergang führen durch diese Texte, aber es ist meine Art, ich mache das lieber so, dass ich einmal anfange und sehe, wie weit wir überhaupt kommen. Und dann hoffentlich bekommen Sie Appetit, mal weiter auf eigene Faust durch die Kapitel zu arbeiten. Aber damit wir den Zusammenhang bekommen, kann ich vielleicht Folgendes sagen zum Römerbrief und speziell zu diesem letzten Teil. Der Römerbrief ist die eine Hälfte einer sogenannten Dogmatik des Apostels Paulus. Dogmatik ist ein großes Wort, ein schwieriges Wort, weil die Menschen es schwierig gemacht haben. Es ist eigentlich ein sehr einfaches Wort. Es bedeutet sinngemäß die Glaubenslehre der Christen, aufgrund der Heiligen Schrift natürlich. Das wäre biblische Dogmatik. Es ist die Glaubenslehre, einen ersten Teil der Glaubenslehre des Apostels Paulus. Und wie das bei dem Apostel so ist, das Heil Gottes steht bei ihm im Mittelpunkt. Wenn man Theologie studiert, dann will diese Sache sehr schnell aus dem Blickfeld geraten. Aber bei Paulus ist das so, dass Jesus Christus und sein Heil im Mittelpunkt stehen. Zwei Briefe hat er geschrieben, in denen er mehr systematisch, Punkt für Punkt, aber auch dann persönlicher Art, aber doch mehr systematisch als in den anderen Briefen, seine Auffassung, die Gott ihm verliehen hat, über die Sache Gottes, über das Evangelium darzustellen in schriftlicher Form. Das sind der Römerbrief und der Epheserbrief. Der Römerbrief beschaut das Heil etwas näher als Heil, während im Epheserbrief es auch um das Heil geht, aber da stärker um die Menschen des Heils. Das heißt, um die Gemeinde des Heils, aber immer noch um das Heil. Das ist mir wichtig geworden. Ich habe sehr viel Zeit verbracht mit dem Epheserbrief, bis mir aufging, dass Paulus nicht nur Gemeinde dort bespricht, das war lange Jahre mein Thema, bis ich merkte, es geht bei Paulus hier um das Heil in der Gemeinde, wie das Heil sich in der Gemeinde auswirkt. Im Römerbrief hat natürlich Paulus nicht nur die Absicht, das Heil Gottes als Thema zu besprechen, er hat noch eine andere Absicht, nämlich einen gewissen geografischen Boden vorzubereiten für einen künftigen Dienst. Dass er an Rom schreibt, ist nicht von ungefähr. Dort ist eine Gemeinde, die nicht ganz einheitlich ist. Dort gibt es viele Christen, die Stadt ist schon damals groß, Menschen über einen größeren geografischen Raum verstreut, wohnen hier und da in verschiedenen Häusern, verschiedene Art von Häusern, in großen Appartementhäusern, aber auch in Slums wahrscheinlich und so weiter. Es ist eine zusammengewürfelte Menschenmenge in dieser Weltstadt. Und da haben auch Christen ihren Weg dahin gefunden, möglicherweise schon ab Pfingsten oder ab der Zeit von kurz darauf nach Pfingsten. Aber es gab ja immer wieder Verkehr zwischen den Provinzen und dieser Welthauptstadt, sodass überall, wo Gemeinden aus dem Boden entstanden, Menschen immer wieder mit römischen Menschen in Kontakt kamen. Entweder kamen Geschäftsleute oder andere Leute aus Rom, Touristen und so weiter. Das Leben war damals grundsätzlich ziemlich so wie heute. Die Straßen waren gut, es war sehr, sehr viel Verkehr auf den Straßen, die Postverbreitung war gut, es war Frieden da, die Das Piratentum war unter Kontrolle gekommen. Es war also eine Zeit des Friedens, wo sehr viel geschäftliches Industrie, nun Industrie, so kann man es vielleicht nicht nennen, aber das Geschäftsleben hat geblüht. Und es war sehr viel Kontakt, sodass viele Leute von Rom in die Provinzen kamen und viele Leute von den Provinzen natürlich nach Rom kamen. Und so sind schon sehr früh also Christen nach Rom gekommen. Man weiß nicht genau, wann dieser Brief geschrieben worden ist, möglicherweise so um die Jahre 55 bis 59. Die Zeitangaben sind sehr verschieden, man weiß es also offenbar nicht genau. Aber der Brief ist mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Korinth geschrieben worden, kurz bevor Paulus diese Stadt verließ, um nach Jerusalem zu reisen. Nun, wie es so kam, durch die Führung Gottes, konnte er nicht wie geplant von Jerusalem nach Rom reisen, aber denn er wurde dort gefangen genommen durch den Eingriff der Juden und musste nun einige Jahre in Palästina bleiben. Aber dann kam es doch so weit, dass er nach Rom fahren konnte auf Kosten des Imperiums. Das heißt, als Gefangener musste Rom natürlich die Fahrt für ihn bezahlen. Das kam nicht unangenehm, obwohl die Reise nicht wie geplant wiederum verlief, das wissen wir. Der Brief sollte also seine Ankunft in Rom dort vorbereiten. Aus verschiedenen Gründen. Paulus wollte, dass die römischen Christen ihn unterstützen möchten, wenn er nach Spanien reisen würde, um dort das Evangelium zu verkünden. Die Spanier glauben bis heute, er sei nach Spanien gekommen. Ich habe den Ort gesehen, wo Paulus gewirkt haben soll. Nun, die Geschichte weiß es nicht genau. Legende und Geschichte fließen oft ineinander über. Aber auf jeden Fall wollte Paulus von Rom aus Unterstützung haben für diesen Dienst. Zum Zweiten dachte natürlich Paulus auch sehr stark strategisch. Die Leute in Rom sollten dann sein Evangelium, das Evangelium Gottes, in die ganze Welt hineintragen. Aber dazu bedurfte es eine gesunde Grundlage. Nun schickt er seine ausführlichste Darstellung des Evangeliums in diese Stadt, schriftlich. Eine Helferin einer Gemeinde in der Umgebung von Korinth reist gerade aus verschiedenen Gründen vielleicht nach Rom, vielleicht juristische Gründe hat es dafür gegeben, man weiß nicht genau, man vermutet es. Und sie darf diesen Brief nun gleich mitnehmen. Und es ist sehr interessant, sich mal versuchen vorzustellen, wie das da gewesen sein mag, wenn der Brief zum ersten Mal in der Gemeinde Jesu gelesen wurde. Wir wissen nicht, wo es war, ob es eine gemietete Schule war, wie in Ephesus damals, oder in irgendeinem Haus, vielleicht im Haus von Aquila, der vielleicht gut situiert war, damit er auch andere aufnehmen konnte. Wir wissen nicht, wo das war, aber ganz bestimmt war das nicht ganz so wie hier. Ich wenigstens stelle mir es nicht so vor, alle sehr schmuck und artig auf Stühlen sitzend, in sehr geordneter Weise. Nee, das werden wahrscheinlich schon Stühle, vielleicht sogar einige Bänke, auch weiche Sitze hatte man damals an Sitzgelegenheiten. Das wird schon so gewesen sein, besonders für die schwächeren und älteren Personen. Aber ich kann mir auch eine ganze Menge Hocker vorstellen und einige vielleicht auch Fenstersimsen und einige vielleicht in der Ecke sitzen und so weiter. Also ist eine bunte Schar, einige sind Sklaven, einige sind Freie, Männer und Frauen, Jüngere und Ältere. Die sind nun ganz gespannt, vielleicht auch nicht gespannt, vielleicht ganz unerwarteterweise kommt da Besuch, er wird begrüßt und die Dame sagt, ich habe einen Brief dabei. Und den kann ich aber heute Abend nicht ganz lesen, es sei denn, Sie Zeit haben, es wird etwas länger dauern. Nun, vielleicht haben Sie sich Zeit genommen. Versammlungen konnten ja damals bis Mitternacht gehen, das wissen wir aus der Apostelgeschichte. Auch unter Todesgefahr, stellen wir auch fest. Nun, der Brief wird gelesen, vielleicht von dieser Dame selbst, denn sie war eine anerkannte Helferin von Christen, und vielleicht von Aquila, der ein Mitarbeiter von Paulus gewesen war. Und nun muss man sich vorstellen, dieser von Theologen so stark studierte Brief, der auch einen Luther zum lebendigen Glauben an Jesus geführt hat, der wird einfach so gelesen, wie ein normaler Brief gelesen. Haben Sie schon mal einen Römerbrief gelesen? Haben Sie ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, den zu verstehen? Vielleicht, vielleicht nicht. Aber die Leute hören den Brief, nehmen ihn entgegen. Die werden auch nicht alles verstanden haben mit dem ersten Hören. Aber Paulus mutet diesen Leuten doch eine ganze Menge zu. Ich bewundere die Leute damals. Wir haben heute große Schwierigkeiten mit den langen Sätzen. Und moderne Übersetzer müssen, das heißt, sie fühlen sich verpflichtet, wenn sie Pauli-Briefe und auch Petri-Briefe, Petrus kann auch ungeheuer lange Sätze haben, die Übersetzer meinen, sich verpflichtet zu fühlen, diese langen Sätze aufzuteilen, kürzere Sätze, weil die so gebildeten Leute des 20. Jahrhunderts nicht solche langen Sätze verkraften könnten. Sehen Sie? Ich weiß nicht, wie ich das verstehen soll. Ich glaube nicht, kommen Sie nicht zu schnell mit Argumenten, ich glaube nicht, dass die Kultur und die Sprachweise ein so großer Unterschied macht. Ich glaube, was der Unterschied zum starken, im starken Maße ausmacht, ist, dass wir uns zu stark ans Bild gewöhnt haben. Ich glaube, da liegt ein großer Faktor. Die Leute damals sind nicht so bildkulturiert geworden gewesen, so bildorientiert. Sie sind noch mehr natürlich in großem Maße und sie sind vom Wort abhängig. Viele Leute können nicht lesen noch schreiben, was heißt, wenn ihnen etwas gesagt wird, müssen sie es sofort behalten. Ich glaube, da liegt ein Grund, weshalb es für uns schwer ist. Ich hatte einen Professor, der sagte, es gäbe die Theorie, dass wenn man es gleich aufschreiben würde, was man nicht vergessen will, dann würde man es vergessen. Das würde nämlich der Vergesslichkeit dienen. Ich glaube, da ist etwas dran. Manchmal müssen wir aufschreiben, aber manchmal hilft es, wenn wir zunächst einmal genau hinhören. Sie müssen also kein schlechtes Gewissen haben, wenn Sie in diesen Tagen nicht gleich Papier rausholen und Schreibzeug und alles aufzuschreiben versuchen, was ich hier sage, hatten Sie vielleicht doch gar nicht vor. Aber wenn man genau hinhört, kann man eine ganze Menge mitnehmen. Eine ganze Menge. Die Leute haben das, glaube ich, etwas besser gekonnt als wir. Der Römerbrief ist zum Teil einfach und zum Teil auch nicht einfach. Im ersten Teil zeigt Grüß der Apostel, die Gemeinde kennt er nicht so, wie sie ist. Er kennt eine ganze Menge von Leuten, die dort sind. Aber er ist für die Leute dort in starkem Maße unbekannt. Er muss sich also vorstellen, das tut er dann. Er nimmt sich Zeit, in Verbindung zu treten mit den Leuten dort. Kapitel 1, Verse 1 bis 15, sagt, teilt mit, er hätte schon einige Male vorgehabt, dorthin zu reisen. Es wäre aber bis jetzt nicht möglich gewesen. Jetzt würde er schriftlich sich melden. Er hoffe aber immer noch zu kommen und unter ihnen einen Dienst zu haben, bei dem aber auch er auch gleichzeitig einen Dienst von ihnen erwarte. Er mutet ihnen also zu, ihm dienen zu können. Ich glaube, das hat Vertrauen gewonnen, wenn er sie so anspricht. Er hat viel von ihnen gehalten. Und dann in den Versen 16 und 17 gibt er sein Thema an. Das fließt über sofort in den ersten Teil, wo er die Heilsbedürftigkeit aller Menschen bespricht. Er wohnt zurzeit in Korinth und hat wie vielleicht nirgendwo anders das Heidentum in seiner Rohheit kennengelernt. Kultivierte Stadt, Korinth, aber auch eine Hafenstadt, zwei Häfen sogar. sehr viel Götzendienst, sehr viel Sünde, Unmoral. Das Heidentum hat er hier so richtig kennengelernt. Und er weiß, in Rom wird es kaum besser sein. Er kann sich also gut vorstellen, wie es in Rom zugeht. Und er zeigt einmal, wie das Heidentum aussieht und warum es so aussieht, aber wie es auch anders werden kann. Dann im zweiten Kapitel geht er über zum moralischen Menschen. Wenn Sie den Römerbrief etwas kennen, muss man vorsichtig sein, dass man, wenn man in Kapitel 2 einsteigt, nicht gleich den Juden vor sich zu sehen meint. Denn es gab in Rom nicht nur Juden, die moralisch und gut lebend waren. Seneca war in Rom. Ich weiß nicht, ob Paulus Seneca, den römischen Kulturmensch, Rhetoriker, getroffen hat. Man hat da Vermutungen angestellt. Seneca war ein, vielleicht könnten wir sagen, ein Moralist, ein Mann von hohen Idealen. Er hat Gedankengänge, die sich zum Teil decken mit denen von Paulus. Es gibt also diesen Typus von Menschen in Rom, sehr edle Menschen waren das. Cicero, solche Menschen konnten Gedanken äußern, die wirklich edel waren. Es gab die verschiedenen philosophischen Schulen. Nun, die Epikuraner, die waren wahrscheinlich nicht die edelsten, aber bei den Stoikern konnte man doch einiges finden. Also zunächst will Paulus zeigen in Kapitel 2, auch du, der du viel von dir selbst hältst, der wirklich bestrebt bist, ein moralisches, hochethisches Leben zu führen, meinen sie nicht, dass sie beim lebendigen einen Gott ankommen könnten. Und man wusste von einem Gott. Man hatte viele Götter, aber der Heide weiß auch sehr oft um den einen höchsten Gott, das höchste Wesen. Aber dann kommt er auch auf den Juden zu sprechen. Und in Kapitel 3 macht er nun summarisch Schluss mit allen Menschen, die ohne Gott dastehen in der Welt. Und das ist fast wie im Epheserbrief Kapitel 2, wo Paulus zusammenfasst und sagt, ohne Gott in der Welt. Was heißt das? Man lebt, man ist in der Welt, man existiert, man weiß, man ist da. Und jetzt der Gegensatz, eine Existenz ohne Gott. Nicht nur ohne Gott, sondern ohne Gott in der Welt. Und wenn man in einer Welt lebt ohne Gott, dann wird die Welt einem zum Gefängnis. Denn dann hat man keinen Ausweg, nichts auf der anderen Seite des Horizontes. Man hat keinen Gott, man hat keinen Ausweg. Es kann furchtbar werden. Solange das gesund zugeht und alles klappt und so weiter, dann ist die Welt wie ein Paradies. Kann sein. Denn man ist ja klein im Vergleich zur Welt. Man kann weit laufen, man kann weit reisen, es gibt sehr viel zu tun und so weiter. Wenn alles klappt, ist okay. Ja. Aber es muss so einmal, ein paar Mal schief gehen. Und dann kann die Welt sehr schnell zum Gefängnis werden. Es gibt keinen Ausweg mehr. Das ist der Heide, das ist der Jude, das ist jeder Mensch ohne Jesus. Jesus sagt, niemand kommt zu dem, der mein Vater ist, ohne mich, ohne über mich eigentlich, ohne durch mich, dass es durch mich gehen würde. Die Straße zum Himmel führt durch Jesus Christus. Er ist sie, sagt er. Ich bin der Weg. Er ist die Wahrheit. Und ohne Jesus kommt niemand dort an. Das ist nun einmal eine notwendige Feststellung. Und bevor Paulus sehr groß Evangelium predigt, sagt er, wo es schmerzt, wo die Not liegt. Aber nachdem er dieses gesagt hat, kann er mit dem Evangelium kommen. Kapitel 3, alle Menschen sind schuldig vor Gott, jeder. Jeder Mensch ist schuldig vor Gott. Aber dann 3, 4, 5, da zeigt er den Menschen sehr deutlich, sehr einfach, was es nun um den Einsatz Gottes ist. Gott hat eingegriffen. Heute Morgen sprach Bruder Liebenau in Gundelfingen über die offene Tür in den ersten Kapiteln von Offenbarung. Das dürfte Kapitel 2 sein, in Philadelphia. Ich habe vor dir eine offene Tür gestellt. Und dann sprach er von den verschiedenen Türen, die uns offen stehen. Zuerst einmal begann er ganz praktisch mit der offenen Tür des Gemeindehauses, die immer noch offen steht bei uns. Da können wir eingehen zu den Versammlungen der Christen. Und ging dann über zu der offenen Tür Jesus und so weiter. Mir wurde dabei wichtig, Jesaja 64, wo Jesaja betet, schreiend, geradezu rufend: O, dass du den Himmel zerrissest, einmal mit Gewalt die Himmelstür auftun würdest. Das hat Gott in Bethlehem getan. Da kam Gott herab zu uns in Menschengestalt. Die Tür ist geöffnet. Und diese geöffnete Tür zeigt Paulus den Römern, wie man auch dadurch hindurchgehen kann. Und sagt, wo die Tür nicht ist und was dann gerade kurz nach dem Eingang durch die Tür kommt, wieso gerade diese Tür die einzige ist. Außer dieser Tür gibt es keine Gnade. Alle Menschen sind auf diese eine Tür angewiesen, Kapitel 5, 12 bis Ende. Also vom Wesen des Heils geht es in den Kapiteln 3 bis 5. Ab Kapitel 6, 7 und 8, zeigt Paulus nun, wie sich dieses Heil Gottes entfaltet im Leben von denen, die es angenommen haben. Es geht weiter. Wir sind Gerettete, das weiß Paulus, das kann man sagen. Aber er kann auch sagen, wir werden gerettet. Und er kann auch sagen, wir werden gerettet werden. Je nach Aspekt, je nach dem, wovon wir gerade gerettet werden. Wir sind gerettet worden von der Hölle, von der Strafe der Sünde, durch das Kreuz. Davon sind wir gerettet, von der Hölle, von der Verdammnis zur Sünde. Aber wir sind noch nicht befreit von der Gegenwart der Sünde. Sie macht uns noch Not. Sie ist bei uns und sie ist um uns herum. Und wir leben in der ständigen Versuchmöglichkeit. Das bereitet große Schwierigkeiten. Wir sind auch nicht gerettet von unserer Schwachheit. Der Teufel ist immer noch da, auch. Es gibt also noch eine ganze Menge, wovon es gilt, immer wieder befreit zu werden, gerettet zu werden, das Heil zu erfahren. Das ist allerdings nicht ein Punkt wie die Bekehrung. Da werden wir gerettet in einem Augenblick im Glauben an Jesus Christus. Sie, Sünder, Sie, hieß es früher in einem Evangeliumslied. Und in dem Moment wird man frei. Wer durch die Tür eingeht, hat das Leben, sofort. Aber dann beginnt ein Weg, ein langer Weg, je nachdem, bei einigen länger als bei anderen. Da dürfen wir Errettung von der Kraft der Sünde erleben. Aber die Sünde bleibt, als Versuchung und so weiter. Eines Tages werden wir noch errettet von der Gegenwart der Sünde. Wir werden aus dieser Welt herausgehoben. Die Sünde wird nicht mehr im neuen Körper sein. Wir werden neue Menschen sein, vollständig neue Menschen. Aber das steht noch bevor. Aber wie das jetzt aussieht in der Gegenwart, will Paulus in den Kapiteln 6 bis 8 zeigen. Aber nun gibt es eine, man weiß nicht genau, wie groß sie ist, aber doch eine beträchtliche Zahl von Judenchristen in Rom. Und es gibt auch Juden, eine große Anzahl von Juden, vielleicht 100.000 oder mehr sogar. Die jüdische Bevölkerung hat geschwankt in Rom. Mal wurden sie ausgewiesen durch Claudius, aber jetzt waren eine ganze Menge wieder zurückgekommen. Aber diese Menschen, ob sie gläubig sind oder nicht, die will Paulus erreichen. Mit seinem Evangelium. Er hat es durch Offenbarung bekommen. Er will, dass sie in diesem Evangelium, das ist das Einzige, das es gibt, auch Petrus und Johannes predigen nur dieses Evangelium. Er hat natürlich andere Erkenntnisse bekommen, das heißt Erkenntnisse bekommen darüber. Nun will er, dass sie gefußt, dass sie gewurzelt sind in diesem Evangelium. Und wenn das der Fall ist, wenn er diese jüdischen Menschen erreichen will, die Gläubigen, damit sie zu Hause sind in diesem Evangelium und das weitersagen können, und die Ungläubigen, damit er sie erreichen kann mit der Botschaft von Jesus, dem Messias. Wenn er das tun will, dann muss er sein Evangelium in Beziehung bringen zu der bereits vorhandenen Offenbarung dieser Menschen, denn sie sind Volk Gottes. Und sie haben ein Altes Testament, sie haben eine Bibel. Nun muss die, mit einem Fremdwort, die Relation, die Beziehung des Neuen zum Alten hergestellt werden. Das muss in so einem kleinen, in so einer kleinen Glaubenslehre untergebracht werden. Das tut Paulus in den Kapiteln 9 bis 11. Israel, das Heil und Israel, wie ist es damit? Moment einmal, kann ein Jude sagen in Rom, wenn er den Brief hört, sie kommen nur mit Neuem, aber sie sind doch selbst Jude, Pharisäer waren sie. Wie ist es dann mit dem Alten da? Das war doch was, es war doch nichts. Ja? Was sollen wir jetzt davon halten? Ist alles jetzt vorbei? Nee, sagt Paulus. Nur kann man nicht zu viel behaupten. Ja? Schon im Alten ist das Neue und das Neue war schon im Alten, das kann er sagen. Und jetzt kommt Kapitel 12. Kapitel 12 bis 16 sind der mehr praktische Teil. Bei Paulus fällt nicht ganz auseinander Theorie und Praxis. Das geht bei uns, sachlichen Menschen, sehr schnell, dass wir Theorie und Praxis auseinandernehmen. Wir sind ja sehr stark organisierende Menschen, besonders wenn wir deutscher Herkunft sind. Nicht wahr? Aber das können wir zu stark tun. Bei Paulus ist sehr viel Praxis in der Theorie und sehr viel Theorie bzw. Offenbarung, Wahrheitsmitteilung mit Information im praktischen Teil, damit sofort bezogen, damit sofort Hand und Fuß hat. Ja? Es wird alles verwoben. Aber dennoch ist das schon bei Paulus auch so, dass er einen Teil hat, normalerweise sehr oft in seinen Briefen, wo der eine Teil stärker Information ist und dann der andere Teil stärker Förderung, Aufruf und so weiter. Und so haben wir ab Kapitel 12 einige Aufrufe, einige Erwartungen, die das Evangelium an den an Jesus Christus Glaubenden stellt. Da geht es in den Kapiteln von 12,1 bis etwa 15, Vers 13 um das Verhalten der im Heil stehenden Menschen. Und dann nimmt Paulus über eine längere Strecke Abschied und gibt seine Schlussworte. Zum Schluss kann man sagen, aber man hat sich oft etwas lustig gemacht über Pauli langen Schlüsse. Das kann auch verkehrt aufgefasst werden. Das griechische Wort bedeutet nicht, dass er jetzt gerade zum Schluss kommen will. Das bedeutet nur, dass jetzt der Rest kommt. Jetzt bin ich in dem Teil, der jetzt am Ende steht. Ob der kurz oder lang ist, das wird jetzt nicht gesagt. In diesem Fall im Römerbrief ist der Schluss ein längerer Schluss. Aber da ist sehr viel Lehrreiches für uns in diesem Kapitel. Und sehr viel Schönes, auch bei den Grüßen. Sehr interessant kann es da werden, was Paulus jeweils beim anknüpft bei dem einen und dem anderen Namen. Man hat sich gefragt, was für Leute das sind. Wenn sie ihre Bibel in der Lutherbesetzung vor sich haben, dann lesen sie die vielleicht die vom Hause so und so. Aber das Wort Haus ist eingeflochten. Das ist deutsch, das ist nicht griechisch. Da im Grundtext heißt es nur, die von Aristobulus, die von dem, ja, die von dem. Wir wissen nicht, ob das Häuser beim sind. Wir wissen nicht einmal, ob das Hauskreise waren. Man kann nur vermuten. Wir wissen nicht, ob das vielleicht einige Christen waren im Haus eines so und so, von so und so, vielleicht ein Sklavenherr, ein reicher Mann, der nun eine ganze Menge von Sklaven hat, und Paulus weiß davon, aber sagt, weil in dem Haus, da sind einige, die sind Christen. Ja. Es fällt auf, dass Paulus keine Christen grüßt, soviel ich weiß, habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, im Haus des Kaisers. Aber da waren Christen. Da ist das Evangelium auch schon ziemlich früh reingekommen. Damals war Nero, glaube ich, Kaiser. Anfangs war er ein guter Kaiser. Er hat sich dann zum Bösen entwickelt. Aber Anfänglich war das eine Friedenszeit für die Christen. Das ist so ein kleiner Überblick. Wenn wir zu dem Kapitel 12 kommen, wollen wir noch einmal in Betracht ziehen. Also in den ersten 11 Kapiteln geht es mehr um die Wahrheit des Evangeliums und in den Kapiteln 12 bis 16 mehr um das Handeln nach dem Evangelium. Und wenn Sie die Bibel dabei haben und mitlesen möchten, die werden nicht genau so lesen, wie Sie es haben, ich habe den Text überarbeitet. Wenn Sie nur zuhören wollen, dürfen Sie das. Ich möchte aber jetzt einige Verse mit Ihnen lesen. Die Verse 1 bis 3 aus Römer 12, 1 bis 3. Der Text beginnt mit einer Aussage, die bei uns normalerweise "ich ermahne" zu lesen ist. Aber das deutsche Wort "ermahnen" sollte man heute sehr vorsichtig und nicht zu oft gebrauchen, weil das für uns heute einen negativen Klang hat. Unter "ermahnen" verstehen wir, dass etwas vorausgesetzt wird, das nicht in Ordnung ist, und sei es noch so klein. Etwas wäre jetzt zu korrigieren. Das Verhalten müsste sich ändern, wie immer auch. Aber das ist nicht notwendigerweise der Fall. Das Wort im Grundtext ist das Zeitwort für dasselbe, das wir bei Jesus Tröster haben. Bei Jesus heißt es Tröster, der Heilige Geist ist ein Tröster. Als Hauptwort wird es für Sachwalter oder Anwalt gebraucht. Ein Anwalt im Gericht, der nun einem anderen hilft, ihm beisteht, das heißt für ihn spricht. Man kann auch einfach Fürsprecher sagen, das ist vielleicht noch das Einfachste. Und jetzt haben wir das Zeitwort und das heißt, ich spreche zu euch. Ein sehr, sehr allgemeines Wort. Der Ausdruck "ich rufe auf" kommt dem Sinn viel näher. Das Wort "rufen" ist der Hauptteil dieses Wortes. Herbeirufen könnte man sagen, oder man kommt an die Seite eines anderen. Das Wort "Seite" ist in diesem Wort drinnen, Seite und Rufen. Man holt jemanden an seine Seite und spricht für ihn oder will ihm etwas sagen, oder man geht an die Seite eines anderen und spricht für ihn oder will ihm etwas sagen. Was das ist, kann sehr verschieden sein. Das kann eine Ermahnung sein. Das kann ein Trost sein. Es kann eine reine Information sein. Aber es will dieses sagen, es geht über das gewöhnliche Wort für "ich will sagen" hinaus. Und das heißt eigentlich, ich möchte, hätte jetzt etwas Wichtiges mitzuteilen. Was ich jetzt sage, ist wichtig. Und so können wir an dieser Stelle übersetzen, ich rufe euch auf. Ich rufe euch also auf, Brüder, durch die Erbarmungen oder Barmherzigkeiten Gottes, eure Leiber darzubringen als ein lebendes, die normalen Opfer waren ja Todesopfer, das Tier war gestorben, auch Christus ist als Opfer für uns gestorben, aber hier geht es um ein lebendes Opfer, als ein lebendes, heiliges und Gott angenehmes Opfer. Euer sinnvoller Dienst für Gott. Und seid nicht der Zeit dieser Welt angepasst, sondern werdet umgeformt durch Erneuerung eures Denksinnes, da steht das Wort für Verstand oder Denken, um zu prüfen, was der Wille Gottes sei, der Gute und Angenehme und Vollkommene. Denn ich sage einem jeden unter euch, durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, dass er nicht mehr von sich halte, denn zu halten sich gebührt, sondern dass er darauf bedacht sei, eine gesunde Haltung einzunehmen, wie Gott einem jeden ein Maß des Vertrauens zuteilte. In diesen Versen beginnt Paulus das Verhalten der im Heil Stehenden zu beschreiben. Er hat das Heil selbst beschrieben und dieses mündete Ende Kapitel 11 des vorhergehenden Kapitels also in eine Gottesanbetung, in einen Lobpreis Gottes. Und jetzt beschreibt er die Antwort dessen, der diese Botschaft ernst genommen hat. In den Versen 1 bis 8, hätten wir weitergelesen bis Vers 8, da haben wir einen einheitlichen Text, ich bin inmitten eines Satzes stehen geblieben. Die Verse 1 bis 8 sind eigentlich ein Satz, ein einheitlicher Text, und sie bilden den Aufruf, von dem Paulus in Vers 1 spricht. Wenn Paulus in Vers 1 sagt, ich rufe euch auf, dann ist all das, was er bis Vers 8 sagt, zu dem gehörend. Das gehört alles zu dem. Aber was für ein Aufruf ist das? Das ist ein Aufruf zur Erwiderung. Das ist ein Aufruf zu antworten, nämlich zu antworten auf das, was Paulus bisher geschrieben hat. Er sagt zu den Leuten, jetzt seid ihr dran. Ich habe jetzt erzählt, wie es um das Heil Gottes bestellt ist. Und ich möchte euch mitteilen, dieses verpflichtet, diese Information verpflichtet uns. Etwas ist jetzt zu tun. Wer in diesem Heil steht, wer Jesus Christus im einfachen, schlichten Glauben angenommen hat, der hat ein gewisses Leben zu führen. Der ist nicht frei. In Kapitel 6 sagte Paulus, man ist frei geworden von der Sklaverei, um Sklavendienst zu tun. Man ist immer Sklave. Für Paulus ist man immer Sklave. Man wird frei von der furchtbarsten Sklaverei, um dann aber einen neuen Sklavendienst zu leisten. Man wechselt nur die Sklavenherren. Aber Jesus zu dienen, ist ja natürlich dementsprechend, wonach uns im Innersten sehnt. Oft begreifen wir das nicht so, aber es stimmt, das ist schon der beste Dienst. Aber es ist nicht ein Dienst, in dem ich tun kann, was ich will. Das weiß Paulus, das merkt er immer wieder, dass er an seine Grenzen stößt. Und er selbst kann sagen, ich bin verpflichtet, das Evangelium zu verkünden, auch wenn mir nicht danach ist, ich habe zu verkünden. Und er kann sagen, ich boxe meinen Körper. Junge, jetzt kommst mit. Jetzt stehst auf. Jetzt gehst du. Er kann sich selbst geradezu, wird wahrscheinlich im übertragenen Sinne zu verstehen sein, er boxt seinen Körper. Das ist das Wort, das dort gebraucht wird, vom Boxkampf. Er will seinen Leib zwingen, das muss man, denn der Leib ist noch lange nicht bekehrt. Ja. Unbekehrtes Wesen braucht Macht, ja. Denn es dient unfreiwilligerweise. Alles unbekehrte Wesen ist Rebell gegen Gott, auch unser Körper. Der will nicht dienen, der muss dienen. Das vergessen wir oft. Da denke ich gerade an einen Beispiel. Ich weiß nicht, ich bin auch im Krieg gewesen, war auch Soldat. Bin auch dabei gewesen, wenn Gefangene genommen werden. Ich kann das also nicht ganz verstehen, aber folgende Geschichte soll wahr sein. Ein Soldat meldet sich bei seinem Offizier, ist Kriegszustand, sagt, Sie, ich habe einen Gefangenen bekommen. So, gut, bringen Sie ihn mal hierher. Dann sagt der Soldat zu ihm, er lässt mich nicht. Und da kann man fragen, wer ist nun gefangen? Der Gefangene oder der Soldat, der ihn gefangen genommen hat. Ja. Aber so ist es bei uns oft, nicht wahr? Jesus sagt zu uns, bring einmal deinen Gefangenen mit. Und wir sagen, er lässt mich nicht. Ja? Er lässt mich nicht. Und wir haben zu wissen, dass der Leib nicht freiwillig dem Herrn dienen will. Deshalb muss er einmal dem Herrn hingebracht werden. Ich rufe euch also auf, euer Verhalten entsprechend einzurichten. Dies ist ein Aufruf zur Erwiderung. In Vers 1 haben wir speziell den Aufruf selbst beschrieben. Da heißt es, ich rufe euch also auf, Brüder. Da ist die Frage beantwortet, an wen der Aufruf geht. Der Aufruf geht nicht an Nichtchristen. Ein Nichtchrist könnte diesem Aufruf nicht entsprechend entgegenkommen. Dieser Aufruf ist nur für Christen. Christen, die gerettet worden sind, Menschen, die Vergebung bekommen haben, Rechtfertigung durch den Glauben, das heißt Vergebung, so versteht Paulus das in Römer 4. Rechtfertigung heißt ganz einfach Sündenvergebung. Die Schuld ist gestrichen. Er nennt sie Brüder, er ist Apostel, aber er lehrt die Christen, dass trotz großer Verantwortung jeder von uns ein Bruder ist des anderen. Paulus unterstreicht das sehr stark. Jeder von uns ist ein Bruder des anderen. Selbst Christus ist in einem gewissen Sinne, sagt er in Kapitel 8, unser Bruder. Allerdings, er nennt uns so. Wir bleiben dabei, dass wir ihn unseren Herrn nennen. Aber wir sind zu ihm gekommen und haben Lebensverwandtschaft bekommen. Er hat sein Leben mit uns geteilt. Und die Art und Weise, wie Jesus mit seinen Jüngern lebt, eine Art Bruderschaft, das hat sich auch übertragen auf die Lebensweise der Gemeinde. Von Anfang an weiß man, wir stehen auf einer Ebene. Hatte nicht schon Joel gesagt, der am Pfingsttage zitiert wurde, Gott wird seinen Geist ausgießen, sogar auf die Sklaven, die Sklavinnen, weibliche Personen werden den Heiligen Geist bekommen, den im Alten Testament nur ein Prophet hatte, ja. Ja, auch einige andere. Aber das war das Privileg eines Propheten. Der war der Mann Gottes. Und jetzt mit einmal hat jeder im Volk ihn, der an diesen Messias glaubt. Wer den Namen Jahwes, den Namen des Gottes Israels anruft, heißt es dort, wird gerettet werden. Das zitiert Paulus in Apostelgeschichte 2. Und schon dann weiß man, wir sind alle auf einer Ebene, wir sind alle Brüder und Schwestern. Aber das heißt, dass jeder wie der andere verpflichtet ist. Jeder ist hier verpflichtet. Dieser Aufruf geht an Brüder, Menschen, die im Heil stehen. Aber die Tatsache, dass es ein Aufruf ist, sagt uns auch etwas über die Leute, an die der Aufruf geht. Die Art und Weise, wie man zu Menschen spricht, offenbart, was man von diesen Menschen hält. Und wenn Paulus etwas von diesen Leuten will, dann sagt er nicht, ich befehle euch. Er sagt, spricht nicht anders, er sagt, ich rufe euch auf. Was heißt das? Das heißt, dass diese Menschen, an die er hier schreibt, von selbst zu entscheiden haben, sie dürfen jetzt Ja oder Nein sagen zu diesem Aufruf. Da wird uns etwas über die Menschenschau, das Menschenbild des Evangeliums gesagt. Wir sind nicht passiv. Wir sind nicht einfach Menschen, die Gott ergriffen hat und die der Heilige Geist ergreift und irgendwie gebrauchen will. Früher, als ich jünger war, hat man in der Arbeit mit Kindern gerne Bilder gebraucht. Ich glaube, das tut man heute auch noch. Habe schon lange nicht viel mit Kindern zu tun gehabt. Haben diesem Sommer, vergangenen Sommer, meine Enkelkinder dabei gehabt. Das war wieder ein neues Erlebnis. Aber ich habe selbst früher zum Beispiel einen Handschuh gebraucht. Da habe ich in einen Finger Lumpen, ja, reingetan, in den anderen vielleicht ein bisschen Erde und in den anderen ein Stück Geld und etwas und so weiter. Und dann versuche ich vor den Kindern den Handschuh anzuziehen. Das geht nicht. Warum nicht? Weil etwas in den Fingern ist. Dann muss man das erst rausholen, fängt man an. Also hier ist Geld drin. Gott, der Handschuh stellt den Christen dar, Gott will den Handschuh gebrauchen. Ja? Er will in mir mich gebrauchen, wie den Handschuh. Aber er kann das nicht, weil in mir eine Liebe zum Geld ist, die es nicht zulässt, dass ich Gott zur Verfügung stehe. So geht man ein. Seid voll des Geistes, heißt eigentlich, der Geist will mich füllen. Und es steht dort im Passiv-Imperativ, das heißt in der Befehlsform und doch in der passiven Form. Lasst euch füllen. Der Heilige Geist will mein Leben bestimmen, das ist, was das heißt, aber ich habe Ja zu sagen. Und die nachfolgenden Ausführungen der Verse zeigen das dann. Singend, spielend, demütig seiend und so weiter. Ja. Ich habe immer ständig Ja oder Nein zu sagen zu dem ständigen Melden Gottes in meinem Leben. Hier, da, da. Und immer neu kann ich sagen Ja oder Nein. Ich darf sagen, unser Leben von früh bis spät läuft so ab in der Begegnung mit Gott. Bei jedem Schritt kann ich Ja oder Nein sagen, ob ich Schritt halten will wie Noah oder Henoch mit Gott. Ja. Wir sind aufgerufen und unsere Beziehung zu Gott ist eine freiwillige. Wir sind ständig gefragt. Das Wunderschöne im Unterschied zu unserer früheren Zeit ist, dass sobald ich bereit bin, Ja zu sagen, eine übernatürliche Gotteskraft da ist, vorhanden ist, um diesem Ja eine Verstärkung zu schenken, sodass ich das tun kann, was ich möchte, was Gott von mir haben will. Das ist der große Unterschied zu der Zeit vor meiner Bekehrung. Es gibt eine ganze Menge von unbekehrten Leuten, die möchten dieses tun. Ja? Die möchten Gott dienen. Die möchten auch ihren Körper Gott zur Verfügung stellen. Und es gibt Leute, die tun das. Eine ganze Menge, die im geistlichen Dienst stehen, aber nicht wiedergeboren sind. Ihr Leben nie Jesus Christus ausgeliefert haben. Die können nicht tun, was sie wollen. Sie sind angewiesen auf das Reservoir rein irdischer Kraftquellen. Aber wir dürfen ruhig auch darauf verzichten. Und wenn wir bereit sind, den Weg Gottes einzuschlagen, an irgendeiner Stelle, groß oder klein, da ist sofort die Kraft Gottes da, um zu tun, was er will. Aber passen Sie auf, die Kraft meldet sich nicht in meinem Bewusstsein vorher, nicht notwendigerweise, kann sein. Kann sein, dass wenn ich eine Aufgabe habe, dass ich rein nichts merke von der Kraft Gottes. Paulus sagt, ich kann zittern. Hat nichts gemerkt von der Kraft Gottes. Aber es war Kraft da in Korinth. Wozu? Das zu tun, was Gott haben wollte. Gott hat ihm nicht das Zittern abgenommen, aber gab ihm eine Botschaft und gab ihm genau das Maß an Kraft, die Botschaft auszurichten, die Paulus brauchte. Und kam vielleicht erschöpft körperlich aus dem Saal raus. Aber er konnte das tun, was Gott wollte. Und Menschen haben sich bekehrt. Oder mit einem alttestamentlichen Bild. Man muss einmal bereit sein, die Füße nass zu kriegen. Wie die Priester vor dem Jordan, bevor es durch den Jordan geht. Bevor der Jordan sich teilt. Gott hat gesagt, er wird sich teilen. Und die Priester gehen zum Jordan, der nimmt keine Notiz von ihnen. Ja? Der hat das gar nicht offenbar gehört, dass er sich teilen sollte. Und die Priester stehen da, ich kann mir gut vorstellen, wie das da war. Die schauen jetzt, der Fluss teilt sich nicht. Was sollen wir jetzt? Nun, sie versuchen. Der eine Priester wagt es vielleicht eher als der andere und hebt seinen Fuß so über das Wasser. Der Jordan fließt einfach so weiter. Er weiß gar nicht, dass ein Priester da ist. Auch nicht ein Gottespriester. Und der Priester lässt den Fuß noch ein bisschen runter und die Sohle seines Fußes wird nass. Es ist kaltes Wasser. Vielleicht war er schon lange nicht beim Wasser. Der Jordan fließt einfach weiter. Die Zehen werden nass beim weiteren Versuch. Nichts geschieht. Nichts. Wann teilt sich der Jordan? Er hat sich geteilt. Das wussten sie ja. Wann teilte sich der Jordan? Das wissen sie nicht. Versuchen sie es mal. Nun, es wird nicht jedes Mal genau so sein. Bis der ganze Fuß im Wasser war und das Wasser kam zu den Schenkeln. Und dann blieb er stehen. Dann blieb das Wasser stehen. Gott wollte vom Priester einen Beweis für sein Vertrauen. Und so kommt es oft auf, so ist es oft auch bei uns. Wir müssen einmal unsere Bereitschaft zeigen. Herr, ich bin bereit, dir zu dienen. So beten wir, ja? Im Kämmerlein. Oder in einer Versammlung, wo alles wunderschön ist, Atmosphäre schön gesungen worden, ja. Herr, ich bin bereit, mein Leben deinen Dienst zu stellen. Und dann kommen die Anforderungen, dann kommt der Stress, dann kommen die Schwierigkeiten, die Widerwärtigkeiten. Puh, ich habe keine Lust dazu. Mir ist schon bis zum Hals, ja, und so weiter. Wir werden nass, dann werden wir gefordert. Die Kraft ist in dem Maße da, wie wir bereit sind, gehorsam zu sein, und dann gehen wir einfach durch. Gott hat uns nicht versprochen, sämtliche Unannehmlichkeiten abzunehmen. Wir sind noch nicht im Himmel. Ich hoffe, Sie haben das inzwischen erfahren. Aber er hat versprochen, uns das zu geben, was wir brauchen. Wir sind Aufgerufene. Und dabei wollen wir heute schließen. Ich hoffe, dass Sie etwas zum Kauen mitnehmen können.